Wir haben heute den 6.8.2025. Es ist 17.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit und das sind die aktuellen Nachrichten, die ich für euch rausgesucht habe. Wir haben allerlei dabei, ne? Wir gucken überall mal so ein bisschen hin und ich lese das mal für euch vor und wir starten mit einem Artikel aus der Tagesschau, der sich um den vereidigten Präsidenten und Rechtspopulisten Nawrocki in Polen dreht. In Warschau ist der von der rechtspopulistischen PiS-Partei unterstützte Karol Nawrocki als Präsident vereinigt worden. In seiner Antrittsrede ging er auf Konfrontationskurs zur pro-europäischen Tusk-Regierung. Polens neuer Präsident Karol Nawrocki ist bei Amtsantritt auf deutlichen Konfrontationskurs zur Regierung von Donald Tusk gegangen. Zitat: Ich werde die Stimme der Bürger sein, die Souveränität wollen, die Sicherheit wollen, sagte Nawrocki nach der Vereidigung in seiner Antrittsrede. Er werde entschieden und konsequent vorgehen. Zitat: Nein zu illegaler Migration, ja zum Zloty, nein zum Euro. Der 42 Jahre alte parteilose Historiker, der von der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS unterstützt wurde, war aus der Stichwahl Anfang Juni als Gewinner hervorgegangen. Der Sieg des populistisch-politischen Newcomers Nawrocki über den liberalen Warschauer Oberbürgermeister Rafael Trzaskowski war eine schwere politische Niederlage für die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Tusk. Es wird erwartet, dass der Trump-Fan und EU-Skeptiker Nawrocki versuchen wird, einen Kurswechsel in Polen herbeizuführen, mit Folgen für Deutschland und Europa. Im Wahlkampf hatte er antideutsche und antieuropäische Töne von sich gegeben. Nawrocki ist Nachfolger von Andrzej Duda, der nach zwei Amtszeiten ausscheiden musste. Traditionell legt der Präsident in Polen seinen Amtseid vor der Nationalversammlung ab, die aus beiden Kammern des Parlaments besteht. Ministerpräsident Tusk verfolgte die Vereidigung und Rede Nawrockis mit versteinerter Miene. In seiner Rede betonte Nawrocki, er werde die Beziehung Polens zur EU pflegen. Zitat: Aber ich werde niemals zustimmen, dass die EU Polen Kompetenzen entzieht, insbesondere in Angelegenheiten, die nicht in den europäischen Verträgen verankert sind und daran sollte sich nichts ändern. Der neue Staatschef betont die Bedeutung internationaler Allianzen für sein Land, darunter auch die mit den USA. Er erklärte, dass er sich um die Position Polens in der NATO kümmern werde. Zitat: Polen sollte eine führende Rolle beim Aufbau der Ostflanke der NATO übernehmen. Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land fühlt sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf. Nawrocki versichert, er werde alle Modernisierungsbemühungen der polnischen Armee unterstützen und sich dafür einsetzen, dass sie die größte NATO-Streitmacht innerhalb der EU werde. Aktuell sind die, glaube ich, bei Platz 2 oder 3. Der neue Präsident will sich zudem für den umstrittenen Bau eines Großhafenflughafens in der Nähe von Warschau und den Ausbau polnischer Häfen einsetzen. Wir können nicht länger einen Zulieferungsbetrieb für unsere westlichen Nachbarn und die gesamte EU sein. Polen müsse auch gegenüber Westeuropa wettbewerbsfähig werden. Gelächter von den Abgeordneten des Regierungslagers erntete Nawrocki, als er die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und die Reparatur des Justizwesens anmahnte. Denn gerade die PiS-Partei, die Nawrocki zum Kandidaten machte, hatte in ihrer Regierungszeit von 2015 bis 2023 das Justizsystem nach ihren Vorstellungen umgebaut und Kontrollinstanzen entmachtet. Die EU-Kommission sah deswegen die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet und leitet eine sogenannte Artikel 7-Verfahren gegen Polen ein. In der Folge verhängte der Europäische Gerichtshof hohe Geldstrafen gegen Polen. Während der Covid-19-Pandemie wurden Milliardenhilfen der EU für das Land eingefroren. Das Verfahren wurde erst gestoppt, nachdem die seit 2023 amtierende Mitte-Links-Regierung von Tusk einen Reformplan zur Beseitigung der Defizite vorgelegt hatte. Allerdings müht sich Tusks Regierung seitdem damit ab, die Justizreform der PiS zurückzudrehen. Dies hat stellenweise zu nur noch mehr Chaos im Justizsystem geführt. Nawrocki kündigte an, ein neuer Rat beim Präsidenten solle sich mit der Neugestaltung befassen. Auch möchte er bis zum Jahr 2030 eine neue Verfassung ausarbeiten lassen. In Polen wird das Staatsoberhaupt für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt und hat mehr Vollmachten als etwa der Bundespräsident in Deutschland. Der Präsident darf die Linie der Außenpolitik mitbestimmen, ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann vom Parlament beschlossene Gesetze mit seinem Vetorecht stoppen. Nawrocki, der noch nie ein politisches Amt innehatte, kann so das Regieren erheblich erschweren. Zuletzt war Nawrocki Direktor des Instituts für Nationale Gedenken, das etwa der mittlerweile aufgelöste Stasi-Unterlagenbehörde in Deutschland entspricht. Sein Aufstieg verdankt er dem mächtigen PiS-Chef Jarosław Kaczyński, einem politischen Erzfeind Tusk. Letztere regierte scharf auf Nawrockis Antrittsrede. Ich hoffe, dass dieser manchmal recht abschätzige und konfrontative Ton keine praktischen Konsequenzen haben wird, sagt er. In der Rede sei zu spüren gewesen, dass der neue Staatschef gerne über die Kompetenzen der Regierung und des Ministerpräsidenten verfügen würde. Aber wenn es sein muss, werden wir als Hüter der Verfassung und der Regeln hart bleiben. Es bleibt also jetzt erstmal nur abzuwarten, inwieweit die antieuropäisch rechte Positionierung des Präsidenten Konsequenzen hat. Es sieht aber nicht gut aus. Das sieht aber nicht gut aus. Und ich finde es immer interessant zu sagen, also man muss das vielleicht im Kontext sehen. Es ist vielleicht gar nicht so relevant, dass die Person keine politische Erfahrung hat. Denn der Grund, warum sie an dem Punkt ist, an dem sie ist, ist, weil sie von einer Parteienkonstellation mit extremer politischer Erfahrung, ne, einer extremer politischen Erfahrung halt geputscht wird. Da ist das dann halt eigentlich egal, weil der ja schon positioniert wurde. Der nächste Artikel, den habe ich auch aus der Tagesschau und der war ein bisschen Fiebertraum. Die Bundesregierung will Gaskunden entlasten. Unternehmen und Privathaushalte sollten ab dem kommenden Jahr weniger für Erdgas zahlen. Die Gasspeicherumlage soll laut Bundesregierung künftig anders finanziert werden. Ein Haushalt mit 4 Personen könnte so bis zu 60 Euro im Jahr sparen. Die Bundesregierung hat Pläne auf den Weg gebracht, um Gaskunden zu entlasten. Konkret sollen Unternehmen und Verbraucher von den Kosten der Gasspeicherumlage befreit werden. Für alle Endkunden zusammen entspreche das einer Entlastung von rund 3,4 Milliarden Euro, sagte Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU. Bei einer Umlagenhöhe von zuletzt 2,89 Cent pro Kilowattstunde betrage die Entlastung für einen 4-Personen-Haushalt je nach Verbrauch rund 30 bis 60 Euro im Jahr. Möglich wurde das durch eine heute im Kabinett beschlossene Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie sieht vor, dass die Gasspeicherumlage künftig vom Bund finanziert wird. Konkret geht es um Kosten für die Befüllung der Gasspeicher. Die Bundesregierung will dazu ein sogenanntes Umlagenkonto bis Ende 2025 mit 3,4 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds ausgleichen. Ja, ihr hört richtig. Die Bundesregierung will dazu ein sogenanntes Umlagenkonto bis Ende 2025 mit 3,4 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds ausgleichen. Daran gibt es Kritik, zum Beispiel von den Grünen. Sie argumentieren, dass fossile Energien aus dem Staatshaushalt gefördert werden. Der Klima- und Transformationsfonds sollte nichts mit einer Gasförderung zu tun haben, aber mein Gott, bin ich überrascht bei der CDU? Ich denke nicht. Laut Gesetzesentwurf macht die Umlage für Haushaltskunden rund 2,4% und für Großkunden rund 5% des Gaspreises aus. Die Abschaffung der Gasspeicherumlage ist Teil eines angekündigten Maßnahmenpakets zur Entlastung bei den Energiepreisen. Dazu gehört auch eine Senkung der Netzentgelte, ein Bestandteil des Strompreises. Die Bundesregierung hat zudem beschlossen, die Senkung des Strompreises für das produzierende Gewerbe ab 2026 zu verstetigen. Im Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD noch angekündigt, die Stromsteuer für alle zu senken, wenn auch unter Finanzierungsvorbehalt. Diese Senkung ist für alle vom Tisch. Die Bundesregierung hat das mit Haushaltszwängen begründet und damit, dass die Entlastung der Industrie Priorität habe, um Jobs zu sichern. Kurzer Spoiler. Sie haben nicht die Industrie entlastet. Sie haben bestimmte Segmente der Industrie entlastet, aber nicht die Industrie. Also auch mittelständische, relativ große Unternehmen haben nichts von diesen Stromsteuersenkungen abgekommen. Ganz geschweige denn von kleinen Unternehmen. Also nur um das mal kurz zu sagen, da haben wirklich nur die ausschließlich ganz Großen was von abgekriegt. Vertreter der Regierungsfraktion im Bundestag dringen weiter darauf, doch noch eine Stromsteuersenkung für alle Verbraucher zu ermöglichen. Zitat, die Möglichkeit einer breit angelegten Senkung der Stromsteuer besteht weiterhin, sagt Unionsfraktionsvize Sepp Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In einem Bundeshaushalt von 500 Milliarden Euro lässt sich durchaus 1% Einsparpotenzial realisieren. Ähnlich äußerte sich die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Nina Scheer. Der Stadtwerkeverband VKU erklärte, die Gasspeicherumlage sei insbesondere für die Industrie im internationalen Wettbewerb eine nationale Sonderlast gewesen und damit ein Standortnachteil. Von der Abschaffung profitieren allerdings nur Gaskunden. Zitat, solange die Bundesregierung die Stromsteuer nur für das produzierende Gewerbe und die Landwirtschaft senkt, gucken alle anderen Stromkunden in die Röhre. Zudem heißt es, die Gasspeicherumlage sei lediglich eine von mehreren Komponenten, aus denen sich der Gaspreis zusammensetzt. Stimmt, die Stromsteuersenkung ist für das produzierende Gewerbe und Land- und Forstwirtschaft. The fuck? Okay. Und einige der Preiskomponenten schwanken und werden perspektivisch steigen, vor allem der CO2-Preis und die Netzentgelte. Also es soll tatsächlich Kostenerstattung geben über ein Umlagenkonto bis Ende 2025 von 3,4 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds für die Entlastung von Gaskunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, das überrascht mich überhaupt nicht. Das ist klassische Unionspolitik. Das ist Unionspolitik. Damit war zu rechnen und das kommt jetzt auch. Die Leute haben dafür gestimmt, dass es wieder zurückgeht und jetzt geht es halt zurück. Wir gehen legit Schritte zurück. Das war abzusehen. Mich überrascht das nicht, natürlich traurig, dass sich das tatsächlich manifestiert dann, ne? Aber es überrascht mich nicht. Genauso überrascht mich nicht, was in dem nächsten Artikel kommt, ebenso aus der Tagesschau. Das Kabinett beschließt ein milliardenschweres Rentenpaket. Die Rente soll bis 2031 auf einem festen Niveau bleiben. Das Kabinett hat nun ein milliardenschweres Paket auf den Weg gebracht. Teil davon ist die Mütterrente. Auch andere Vorhaben wie die Finanzierung des Deutschlandtickets wurden angestoßen. Mitten in der Sommerpause hat sich die Bundesregierung auf mehrere Gesetzesvorhaben geeinigt. Darunter ist ein milliardenschweres Rentenpaket zur Absicherung des Rentenniveaus und zur Ausweitung der Mütterrente. Das Kabinett billigte einen entsprechenden Entwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bass. Damit wird das Rentenniveau bis 2031 bei 48% des jeweils geltenden Durchschnittslohns gesichert. Der Rentenbeitragssatz wird laut Entwurf voraussichtlich 2027 etwas stärker steigen als gedacht. Von heute 18,6 auf 18,8% des Bruttolohns. Nach geltendem Recht wäre übernächstes Jahr ein Anstieg auf 18,7% zu erwarten gewesen. 2026 bleibt der Satz voraussichtlich stabil. Dem Gesetzentwurf zufolge steigen die Rentenausgaben einschließlich der Krankenversicherung für Rentner von 394 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 476 Milliarden Euro im Jahr 2029. Das ist legit einmal der Haushalt. Also das ist einmal der Bundeshaushalt. Das ist fucking crazy. Die Kosten dafür sollen dem Entwurf zufolge mit Milliardenzahlungen aus dem Bundeshaushalt ausgeglichen werden. Sie sollen also nicht die Beitragssätze in die Höhe treiben. Die Finanzplanung von Finanzminister Lars Klingbeil für die Jahre bis 2029 weisen allerdings hohe, zweistellige Milliardenlücken auf. Enthalten ist im Gesetz jedoch eine weitere Klausel. Die Rücklage der Rentenkassen von 20% einer Monatsausgabe soll auf 30% angehoben werden, um mehr Puffer zu haben. Zitat: Durch die Anhebung der Mindestrücklage kann in einem Jahr einmalig ein höherer Beitragssatz erforderlich werden, heißt es in Kabinettsvorlage zum Rentengesetz. Der Bund soll hingegen nicht für das Auffüllen der Rücklage zahlen. Die daraus resultierenden unmittelbaren Auswirkungen auf die Leistungen des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung werden ausgeschlossen. Zudem erhalten Eltern von vor 1992 geborenen Kindern ab 2027 3 statt bislang 2,5 Jahren Erziehungszeiten bei der Rente angerechnet. Dies soll spätestens 2028 umgesetzt sein, aber dann rückwirkend ab 2027 gezahlt werden. Die Erhöhung der Mütterrente bedeutet pro Kind rund 20 Euro mehr im Monat. Auf der Tagesordnung standen außerdem diverse weitere Themen. Tariftreue für öffentliche Aufträge. Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen soll künftig an die Einhaltung von Tarifverträgen geknüpft werden. Die Regierung will damit die seit Jahrzehnten sinkenden Bindungen an Tariflöhne stärken. Eine weitreichende Ausnahme ist bis Ende 2032 für Aufträge der Bundeswehr vorgesehen. Arbeitgeber müssen dem Gesetzentwurf zufolge vertraglich zusichern, die einschlägigen Standards bei der Ausführung der Auftrag einzuhalten. Dabei müssen die Firmen nicht selbst tarifgebunden sein. Die Tariftreue soll sich neben dem Entgelt auch auf weitere Lohnbestandteile wie Zulagen oder Weihnachtsgeld beziehen. Das Gesetz gilt für Aufträge und Konzessionen des Bundes und seinen Behörden ab einem geschätzten Auftrags- und Vertragswert von 50.000 Euro. Dann intensiveres Vorgehen gegen Schwarzarbeit. Das Kabinett plant außerdem intensiver gegen Schwarzarbeit vorzugehen. Barbershops, Kosmetik und Nagelstudios sollen ins Visier genommen werden. Beschäftigte müssen laut den Plänen für mögliche Kontrollen immer ihren Personalausweis dabei haben. Ähnlich wie das bisher schon für die Baubranche oder die Gastronomie gilt. Änderungen soll es auch im Pflegebereich geben. Das Kabinett plant, dass Pflegerinnen und Pfleger mit der dafür notwendigen Qualifikation auch Leistungen erbringen dürfen, die bislang Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind. Welche genau diese sein dürfen, sollen im Zusammenhang mit Pflegeverbänden noch konkretisiert werden. Zitat: Wir wollen Pflegekräfte ihnen helfen, indem wir ihre Kompetenzen besser nutzen. Zudem sollen Ausbildungen vereinheitlicht werden. Das Pflegefachassistenzgesetz sieht vor, dass die bislang 27 unterschiedlichen landesrechtlichen geregelten Ausbildungen zu Pflegeassistenzberufen entsprechend angeglichen werden. Zudem ist eine einheitliche Vergütung für die Pflegeassistenzausbildung vorgesehen. Bislang wird nur die Hälfte aller Assistenzausbildungen in der Pflege vergütet. Die Ausbildungszeit soll künftig nur 18 Monate betragen. Zudem sollen Pflegeassistentinnen und Assistenten auch Aufgaben bekommen oder übernehmen dürfen, die bislang von Pflegefachpersonen erledigt werden. Hey, gute Nachrichten! Mehr Arbeit bei weniger Geld. Nice one. Um die Finanzierung des Deutschlandtickets zu sichern, darum ging es nämlich auch, hat das Bundeskabinett einen Entwurf zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes beschlossen. Bisher geben Bund und Länder einen Zuschuss von 1,5 Milliarden Euro für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Denn die meisten üblichen Pendlerabos waren zuvor deutlich teurer. Festgeschrieben ist die Finanzierung im Regionalisierungsgesetz aber nur noch bis 2025. Die Gesetzesänderung zielt darauf, dass der Bund das Ticket auch im kommenden Jahr mit 1,5 Milliarden Euro unterstützt. Die Länder sollen ebenfalls insgesamt 1,5 Milliarden geben. Ohne Fortschreibung der Finanzierung wäre der Fortbestand des Deutschlandtickets gefährdet. Das Ticket gibt es seit Mai 2023. Es wird nach Branchenangaben von mehr als 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweite Fahrten in öffentlichen Regional- und Nahverkehr. Zu Jahresbeginn war der Preis um rund 18% von 49 Euro auf 58 Euro im Monat angehoben worden. Und last but not least natürlich CO2-Speicherung. Mein Gott, CO2-Speicherung, ein Segment mit Zukunft. Und wer steuert es an? Natürlich Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche brachte einen Gesetzesentwurf zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid ein. Die Errichtung und der Betrieb von CO2-Speichern und Pipelines soll als im überragenden öffentlichen Interesse liegend eingestuft und massiv beschleunigt werden. Die Regelungen sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich erleichtern, ähnlich wie bei erneuerbaren Energien. Das Vorhaben ist umstritten. Nee, das Vorhaben von CO2-Speicherung ist nicht umstritten, es ist vollkommen wahnsinnig. Es ist ein Milliardengrab. Aber wir werden dann einfach in 10 Jahren zurückblicken und sagen, huch, wer hätte ahnen können? Es war ein Milliardengrab. Industrie und Teile der Gewerkschaften dringen auf verlässliche Rahmenbedingungen. Umwelt- und Klimaschützer befürchten dagegen eine Schwächung der Anstrengungen zur CO2-Vermeidung. Union und SPD greifen mit dem Vorhaben einen Gesetzesentwurf auf, den die frühere Ampelkoalition nach ihrem Auseinanderbrechen nicht mehr verabschiedet hat. Bisher ist die unterirdische CO2-Speicherung nur zu Forschungs- und Demonstrationszwecken erlaubt. Also, das ist eine Sache, die dazu wichtig einzuordnen ist. Das ist natürlich ein Vorhaben, das davon ablenken soll oder eine Alternative schaffen soll, um weiter CO2 zu produzieren. Also man sagt sozusagen, wir lassen die CO2-Produktion bestehen und sorgen einfach dafür, dass wir das irgendwie unter der Erde irgendwo speichern. Toll. Ne? Toll. Fucking toll. Der Fokus dieses Artikels ist allerdings tatsächlich, dass die Rentenpakete steigen sollen beziehungsweise abgesichert werden sollen. Und ja, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber wir laufen ja jetzt die nächsten 4 Jahre mit Unionspolitik rückwärts. Die Rente wird diese Legislaturperiode also noch abgesichert werden, sodass die nächste Legislaturperiode, wenn die Leute wieder sehen, dass die CDU die absolute Scheißpartei ist und eine andere Regierung, im besten Fall eine nicht-faschistische Regierung, an der Macht ist oder regieren kann, dass die Scheiße dann wieder aufgeräumt werden soll und die Leute sich fragen, warum machen die jetzige Regierung nichts? Die machen nichts, was wir spüren, dass dann die CDU wiederkommen kann und sagen kann, yo, übrigens, wir hätten das viel besser gemacht, weil wir hätten das alles viel besser gemacht und dann drehen wir uns ewig im Kreis. Sollte die Rente nicht reformiert werden, ist die Frustration im Zusammenhang mit den steigenden Beitragssätzen, die ja kommen werden, und der Perspektivlosigkeit der jungen Leute eine absolute Katastrophe. Die jungen Leute bzw. die arbeitende Bevölkerung, die hier die Rente zum großen Teil bezahlen soll, ist sich nämlich mehr oder weniger darüber im Klaren, dass das Rentenniveau für ihre eigene Rente niemals auf dem Stand bleiben kann, auf dem es jetzt ist. Und jetzt ist es sogar schon zu wenig. Also wir haben eine, das sind ja Pflaster auf ein kaputtes System. Oder wir brauchen kein Rentenpaket, wir brauchen eine Rentenreform. Also dringend, sehr dringend. Rentenpakete bringen nichts, außer Wählerstimmen, weil die alten Leute, natürlich die maßgeblichen Wähler der Union, jetzt sagen, na gut, die nächsten Jahre ist meine Rente. Ne? Dazu gibt es einen Artikel aus der Zeit. Kinder ohne Macht heißt der Artikel. Auch diese Bundesregierung drückt sich vor einer fairen Rentenreform aus Angst vor der Wut der Wähler. Die Bundesregierung hat sich gegen die Grundrechtenarten und die Interessen der Kinder im Land entschieden, indem sie die sogenannte Haltelinie zeitlich verlängert. Mit dieser Linie will Arbeitsministerin Bärbel Bass das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 bei 48% des letzten Lohns eines fiktiven Eckrentners festschreiben, an dem sich die Rentenpolitik orientiert. Zugleich soll das gesetzliche Renteneintrittsalter nach dem Jahr 2031 bei 67 Jahren bleiben. Forderungen, es zu erhöhen, nannte Baas am Wochenende eine Scheindebatte. Die Ministerin vergrößert mit dieser Politik die Probleme der Rentenversicherung. So finanzierten 1950 6 Arbeitnehmer einen Rentner. 2020 sind es 3 Arbeitnehmer. In 10 Jahren, 2035, werden es 2,4 sein. Die Menschen werden immer älter, was eine gute Nachricht ist. Nur trägt die aktuelle Politik den Folgen keinerlei Rechnung. In den 1960er Jahren haben die Leute im Schnitt 10 Jahre lang Rente bekommen. Heute, 2025, sind es 20 Jahre. Sie beziehen dabei keine Scheinrente aus einer Scheindebatte. Es fließt tatsächlich mehr Geld als früher. Die Folgen lassen sich am Bundeshaushalt ablesen. Für das Jahr 2026 veranschlagt Finanzminister Lars Klingbeil Ausgaben in Höhe von 520 Milliarden Euro. Von diesen 520 Milliarden Euro sind 128 Milliarden als Zuschuss aus dem Haushalt an die Rentenversicherung gedacht. Dabei tun sich in Klingbeils weiterer Planung gigantische Lücken auf. 34 Milliarden Euro im Jahr 2027 und 64 Milliarden Euro im Jahr 2028. Tendenz steigend. Die Haltelinie wird den Haushalt nun weiter destabilisieren. Sie alleine wird den Zuschuss zur Rente 2030 um 9,3 Milliarden Euro erhöhen. Und in den Jahren darauf noch mehr. Jedes Jahr. In der Regierung arbeiten offenbar tiefgläubige Menschen. Sie hoffen auf Wachstum und damit auf höhere Steuereinnahmen. Doch selbst für den Fall, dass sich trotz Trumps Zöllen und Streit in der Koalition das Wachstum beschleunigen sollte, wird das nicht reichen. Gut ein Viertel der Wirtschaftsleistung fließt in Steuern. Ein Prozentpunkt Wachstum bringt also etwa 11 Milliarden Euro. Davon bekommt der Bund etwas mehr als ein Drittel. Allein für das 63 Milliarden Euro Loch wären also über den Daumen gepeilt bis 2028 mehr als 15% nominales Wachstum nötig. Dabei prognostiziert die Regierung selbst für die kommenden 3 Jahre einen kleineren Wert. Man fragt sich also, warum die Koalition sich die Haushaltslage noch schwerer machen musste. Die Mehrwertsteuersenkung für Gastronomen, die 3 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr, werden etwa künftig Historiker als skurrilen Lobbyerfolg der Neuzeit bestaunen. Bei der Haltelinie zur Rente werden sie womöglich milder sein. Ökonomisch eine Torheit, aber politisch nachvollziehbar angesichts der vielen alten Wähler. Oh mein Gott, Alter. Das ist so ein Trauerspiel. Hier steht einfach legit ökonomisch eine Torheit, aber politisch nachvollziehbar angesichts der vielen alten Wähler. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Also ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem wir sagen, wenn das länger läuft, dann musst du halt wirklich sagen, Alter, in die gesetzliche Rente einzahlen ist einfach, also ich werde in die gesetzliche Rente einzahlen, aber niemand wird für mich in die gesetzliche Rente einzahlen. Das ist einfach, was hier ökonomisch bevorsteht. Also das ist fucking insane. Im Schriftgut der CDU schlägt sich die Übergang zur Rentnerdemokratie schon nieder. Das Grundsatzprogramm fordert die Koppelung der Lebensarbeitszeit an die Lebenserwartung. Das Wahlprogramm ist allerdings dagegen. Anders gesagt, die CDU hat sich als Volkspartei nicht getraut, dem Volk ihre Grundsätze zur Wahl zu stellen. Stattdessen hat die Regierung Reformkommission eingesetzt. Wenn die mal fertig sind, werden noch mehr Ältere da sein als heute und sagen, haltet die Haltelinie. Dabei gibt es schon zig Vorschläge von Ökonomen, um die einseitige Belastung der jungen Leute zu verringern. Eine an die steigende Lebenserwartung gekoppelte Lebensarbeitszeitrente, ein niedriges Rentenniveau, die Koppelung der Rentenerhöhung an die Inflation statt an die Lohnentwicklung und eine stärkere Kopplung von Rentenerhöhung an die demografische Entwicklung. Auch zusätzlich private Altersvorsorge würde helfen. Und natürlich wird es wichtig sein, armen Rentnern womöglich sogar mehr zu geben. All dies sind Verteilungsansätze, über deren Kombination Politiker ohne Kommission sofort entscheiden können. Für den Fall, hier fragt sich gerade jemand, was ist die Haltelinie? Die Haltelinie ist die 48%. Also das bedeutet, dass dieses Rentenniveau künstlich aufrechterhalten wird durch eine Bezuschussung von jetzt 130 Milliarden Euro aus dem Haushalt. Die Haltelinie ist also, was das angeht, einfach nur die künstliche Erhöhung oder das künstliche Aufrechterhalten des Mindestrentenniveaus anhand eines sogenannten Eckrentners. Das ist der Beispielrentner, an dem das berechnet wird. Diesen Freiraum sollte die Regierung nutzen, solange sie ihn noch hat. Der Druck kommt nämlich nicht nur durch den Haushalt. Auch die Lohnnebenkosten werden Prognose zufolge ohne Reform von heute rund 42% bis 2050 auf 50% steigen. Weil neben den Rentnern auch das Pflege- und das Gesundheitssystem teurer werden. Falls viele Unternehmer in so einem teuren Land nicht mehr investieren, gäbe es später nur Verlierer. Weniger Arbeit für junge Menschen und damit weniger Rente für die Alten. Die Rede der Ministerin von der Scheindebatte ist Arbeitsverweigerung. Sie suggeriert den Älteren, dass es in Ordnung ist, die eigenen Interessen rücksichtslos zu verfolgen. Das ist aber nicht in Ordnung. Es ist die Durchsetzung eines Generationsvertrags zulasten der jungen Generation, die in der Minderheit ist. Jemand schreibt hier aber 50% ist doch normal. Nein, 50% ist nicht normal. Lohnnebenkosten sind ohne Steuern. Die Lohnnebenkosten hast du und dann hast du deine Steuern. Das würde bedeuten, dass du 2050 50% deines Gehaltes weggibst für Lohnnebenkosten, Rente, Krankenversicherung. Und dann kommt die Steuern obendrauf. Also du kannst das normal nennen. Ich nenne das nicht möglich, nicht umsetzbar. Geht nicht, es geht nicht. Und die logische Schlussfolgerung von dem, was wir hier sehen, ist weggehen. Also du kannst von jungen Leuten, und ich meine nicht von mir oder sowas, ich meine von jungen Leuten, die jetzt anfangen zu arbeiten, nicht erwarten, dass die 50% von ihrem Einkommen für eine Bevölkerungsgruppe aufheben. Nicht, das geht nicht mehr. In einer Gesellschaft, die immer mehr an sich selbst denkt, wird das nicht möglich sein. 50% ihres Einkommens oder 45% ihres Einkommens an eine Gruppe zu geben, auf Basis eines Systems, das halt nie reformiert wurde. Und dann wird man sagen, naja, ich gehe halt. Es gibt überall Probleme, aber die Scheiße, das wird man sich nicht geben. Und das ist etwas, das in Zusammenhang nicht nur mit den Erwartungen von 15% nominalem Wachstum steht, sondern es steht vor allen Dingen mit den Erwartungen, dass du, wenn du älter wirst, als junger Mensch, der das zahlen muss, das niemals bekommen wirst. Also die Rente bleibt oder die Rente bleibt gleich hoch, die Rente wird garantiert, es geht nicht. Du kannst die Rente nicht garantieren. Es ist so offensichtlich nicht mehr möglich, die Rente zu garantieren, dass man sagen muss, wem willst du das noch erzählen? So, das traut sich heutzutage kein SPD- oder CDU-Politiker mehr in die Kamera zu sagen, weil das selbst für die so eine dreiste Lüge ist. Vor Jahren hat man das noch gesagt. Die Rente ist sicher. Oder die Rente ist nicht sicher. Die Rente ist hochgradig subventioniert. Zum jetzigen Zeitpunkt für 130 Milliarden, in Zukunft dann Tendenz steigend Richtung 150 Milliarden, das passiert aber eher mehr, wahrscheinlich, wir kommen ja an einen Punkt, und das ist halt ein bisschen, das ist halt super beschissen, wir kommen in 10 Jahren an den Punkt, an dem die Boomer-Generation in Rente ist. Und das wird eine Katastrophe. Die Boomer-Generation in Rente wird eine Katastrophe. Das wird einfach eine Katastrophe. Also wenn es nicht jetzt passiert, dann wird es in 10 Jahren passieren, an dem Leute einfach sagen, okay, wenn ich nicht auswandern kann, dann mache ich mich selbstständig, damit ich von der gesetzlichen Renteabgabe befreit bin. Und das ist übelst scheiße. Das ist übelst scheiße. Deswegen muss man das reformieren. Die Rente muss reformiert werden. Unweigerlich. Und das Problem ist, Rufus sagt es hier gerade im Chat, das Problem ist, eine Gesellschaft, die Zuwanderung ablehnt, aber vor so einem Problem steht, da gibt es keine Lösung. Du kannst nicht schnell genug Geburten produzieren. Leute kriegen nicht schnell genug Kinder. Du kannst Frauen nicht dazu zwingen. Du sollst Frauen auch nicht dazu zwingen. Wir werden also gleichzeitig diesen Punkt erleben und auf der anderen Seite gleichzeitig immer weniger Migration haben, weil die Ausländerfeindlichkeit in der Gesellschaft überall sehr nach oben geht. Du kannst dieses Problem lösen. Du musst es aber wollen und niemand will das Problem lösen. Niemand möchte das Problem lösen. Faschisten wollen das Problem nicht lösen. Die CDU wollen das Problem nicht lösen. Die Leute, die das Problem lösen wollen, die werden nicht gewählt. Naja, na dann gucken wir mal, was passiert. Am Ende des Tages ist es so, mit einer steigenden Lohnnebenkostenbelastung haben die Leute, wenn sie auf ihren Gehaltsschein gucken, und damit meine ich euch, immer mehr das Gefühl, dass sie verarscht werden. Und es geht nicht darum, dass sie nicht verarscht werden, weil man durch dieses soziale Netz und sowas immer Argumente aufmachen kann, hey, da wirst du nicht verarscht und so, das trägt dazu bei, dass alle ein bisschen safer sind und so. Aber es geht um das Gefühl. Und sobald Leute das Gefühl haben, und Gefühle sind was sehr Mächtiges, dass sie verarscht werden, kannst du dagegen kaum mehr ankommen. Du kommst da nicht gegen an. Du kommst dann halt nicht an. Du guckst auf deinen Lohnzettel, da steht 3.000 Euro brutto drauf und dann steht da am Ende 1.900 Euro netto drauf und du fragst dich, was das soll. So, im Worst-Case-Szenario. Das ist halt eine Tendenz, auf die man sich dann zubewegt. Und das ist, ja. Hier fragt jemand, warum will das keiner angehen? Und jetzt kommt eine ganz interessante Sache. Stell mal Rentnern realistisch die Rente in Frage. Führ mal eine Debatte bei einer Partei, die nur von Rentnern gewählt wird, über Rentner und Renten. Und sag denen mal, Bruder, wir können die junge Generation nicht so belasten. Wir müssen da irgendwie Abstriche machen. Wir müssen das an was anderes koppeln. Bruder, dann verlierst du, ey, wenn die Union was gegen Rentner machen würde, was ja dann gegen Rentner geht, allein wegen der Reform. Bruder, mit der Union nicht. Mit der Union nicht. Mit der Union wird das nicht passieren. Rentnern, die wenige Rente wegnehmen, wäre ja auch nicht in Ordnung. Nee, das ist nicht das, was passiert. Die Reform wird schon abgelehnt. Safe. Wenn irgendwer von einer Reform spricht, Bruder, it's not going to happen. It's not going to happen. Tja, das ist so ein klassischer deutscher Ausruf an der Stelle. Tja, selber aus Migration, nicht auch nur eine temporäre Lösung für kurz- bis mittelfristig, ist doch auch eine Form von grenzenlosem Wachstum. Nein, 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 nein. Migration ist die einzige Lösung. Migration ist die einzige Lösung. Und da geht es nicht darum, bei Migration geht es nicht um die Frage, Fachkräfte anzuwerben. Nein, nein, nein. Es geht darum, hast du ein System, das es schafft, Menschen aus anderen Ländern, die eventuell wenig bis gar nicht qualifiziert sind, in einen niedrigschwelligen, aber dennoch funktionierenden Arbeitszyklus zu integrieren und ihnen die Hindernisse und Hürden zu nehmen, um eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen. Und das hat Deutschland nicht. Deutschland möchte nicht, dass Migration stattfindet. Deutschland möchte nicht, dass sich Geflüchtete integrieren. Das gesamte Migrationssystem und die politische Positionierung dazu ist Ablehnung, Abschiebung, Wegdrücken. Wenn es anders wäre, dann könnte man das kompensieren. Weil du wirst, das hat zweierlei Effekte. Erstens nutzt du die Möglichkeiten von Menschen, die geflüchtet sind, auf Basis von katastrophalen Zuständen in ihrem Heimatland und wandelst das in etwas potenziell Positives um für eine große Anzahl von denen, nicht für alle, aber für eine große Anzahl. Und zweitens zeigst du damit potenziellen Fachkräften aus dem Ausland, wie du mit den sozial Schwächsten umgehst, die sich dadurch dadurch inspiriert fühlen und sagen, okay, ich gucke in ein Land und schaue mir an, wie dieses Land mit den Schwächsten umgeht und dann entscheide ich darüber, ob ich da hinziehe. Denn Fachkräfte können in jedes Land gehen, aber Fachkräfte und gebildete Leute gucken sich in den Ländern an, wie die Länder mit den Schwächsten umgehen. Und dann entscheiden sie darüber, ob sie dahin gehen, wenn die entsprechenden Lebensumstände für sie passen. Und da konkurriert Deutschland aktuell halt mit allen anderen Nationen. Das ist fucking crazy. Ja gut, und wieso gehen Leute nach Amerika? Leute gehen nicht nach Amerika. Amerika ist aktuell von einem sogenannten Brain Drain betroffen. Da gibt es auch schon erste Argumentationen und Analysen. Amerika ist von einem Brain Drain betroffen. Du bist falsch informiert. Da verschwinden Leute. Da gab es sogar Hochprofil-Artikel, die gesagt haben, diese Leute verschwinden. Diese Menschen verschwinden. Der sogenannte Brain Drain. Und das ist etwas, das ist in Amerika besonders schlimm, weil Amerika ist so blöd, und das klingt jetzt ein bisschen, aber Amerika selbst ist so dumm, dass deren gesamte Kompetenzen halt aus dem Ausland kommen. Das heißt, Uniprofessoren und Akademiker verschwinden halt nach Kanada oder wer weiß wohin, aber Amerika ist halt extrem auf Kompetenzen aus dem Ausland angewiesen. Ein faschistisches Amerika kann mit diesen Kompetenzen allerdings nicht rechnen. Und das ist eine Entwicklung, die absehbar ist, die jetzt auch schon passiert. Das ist nicht neu. Wir hatten ja auch schon einige Artikel dazu. Genau, Stichwort H1B-Visum. Deswegen, wir sind jetzt von Rente zu Migration zu allem Möglichen, aber das hängt auch alles zusammen. Das ist nicht so, dass das alles entkoppelt ist, sondern es ist alles ein zusammenhängendes Problem. Und wenn diese zusammenhängenden Probleme nicht gelöst oder angegangen werden, wie kann Migration eine Lösung sein, wenn die Geburten weltweit sinken? Das wäre erneut Ausbildung anderer Länder durch Europa und Deutschland. Du hast mir nicht zugehört, aber du kannst die Meinungsmache-Folge dann nochmal auf YouTube angucken und dann versuchen, 3-4 Mal abzuspielen, bis du es verstanden hast. Danke trotzdem für deine Nicht-Aufmerksamkeit. Gucken wir mal in die Schweiz. Donald Trump hat der Schweiz einen ziemlich saftigen Tarif aufgedrückt. Mehr als 900 Arbeitnehmer sind von Kurzarbeit betroffen. Spätestens seit der Covid-Pandemie ist sie vielen ein Begriff. Die Kurzarbeit. Der Mechanismus erlaubt Firmen, Mitarbeitende in einer Krise ein Anstellungsverhältnis zu behalten, statt sie zu kündigen. In einer Überbrückungszeit zahlt die Arbeitslosenversicherung 80% des Verdienstausfalls, allerdings nur bei außergewöhnlichen Umständen, in denen eine Firma nicht zum Umsatzausfall zutun kann. Die Gefahr durch Trumps Strafzölle ist laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO nun so ein Umstand. Mehrere Firmen, die viel in die USA exportieren, haben bereits Teile ihrer Belegschaft für die Kurzarbeit angemeldet. Ein Beispiel aus dem bernischen Lotzwil, wo die Angst vor Trumps Strafzöllen groß ist. Das Familienunternehmen Jorns mit 75 Angestellten stellt Maschinen her, um Metalle zu biegen. 25% ihrer Exporte gehen in die USA. Man denkt bereits über Kurzarbeit nach, wie Mark Jorns, der Geschäftsführer Jorns AG, gegenüber SRF sagt. Zitat, es ist ein gutes Mittel, um die Belegschaft beisammen zu halten. So kann man zumindest kurzfristig eine wirtschaftliche Misere überstehen. Gemäß dem SECO sind schweizweit bereits mehr als 900 Arbeitnehmer für Kurzarbeit wegen den US-Zöllen vorangemeldet. Nur konsequent, sagt der Arbeitsmarktökonom Michael Siegenthaler. Zitat, Kurzarbeit ist ein wirkungsvolles Mittel, um Entlassungen zu verhindern, aber nicht in jedem Fall. Während der Covid-Pandemie waren zeitweise 1 von 5 Arbeitskräften in Kurzarbeit, gleichzeitig 1,3 Millionen Arbeitskräfte. Der Bund hat während der Pandemie totale 16 Milliarden Franken für Kurzarbeit ausgegeben. Wie viele Stellen dadurch gerettet werden konnten, wird derzeit noch untersucht. Bei der großen Rezession 2008 hat Experte Siegenthaler in einer Studie positive Effekte der Kurzarbeit festgestellt. Zitat, da waren in der Schweiz gut 70.000 Beschäftigte in der Kurzarbeit und rund 20.000 dieser Beschäftigten hätten ohne Kurzarbeit die Stelle verloren. 1 von 4. Was Siegenthaler davon von US-Zöllen betroffenen Unternehmen nun mit dem Instrument zu unterstützen hält, in diesem Fall denke ich, dass Kurzarbeit ein gutes Mittel ist. Wir könnten zumindest hoffen, dass diese Zölle irgendwann auch wieder verschwinden. Außerdem haben wir jetzt auch eine große Unsicherheit in den Firmen. Der Arbeitsmarktökonom schätzt, dass es in der aktuellen Situation Sinn mache, Zitat, zumindest vorübergehend auf Kurzarbeit zu setzen, Zitat, damit die Firmen, wenn die Zölle fallen, auch parat sind. Kurzarbeit ist allerdings keine langfristige Lösung. Falls Trumps hohe Zölle bleiben, doch es würde ihm helfen, Zeit zu gewinnen und neue Märkte zu erschließen. Das heißt, die Schweiz nutzt aktuell auf Basis der neuen Zölle von Donald Trump, die außerordentlich hoch sind, ne? Also für die Schweiz sind es 39%, die außerordentlich hoch sind, das so ein bisschen abzufedern. Allerdings ist nicht, also ich wüsste jetzt nicht, wieso, allerdings ist es nicht abzusehen, dass diese erfundenen Zölle einfach wieder verschwinden. Sie sind erfunden. Es gibt keinen Maßstab, um sie wieder verschwinden zu lassen. Die Schweiz hat sich im Zusammenhang mit ihrer Donald-Trump-Politik angebiedert, fast devot gezeigt und hat dafür die absolute Quittung bekommen. Und ich kann nicht sagen, die Schweiz kann das nicht sagen, außenpolitische Experten können das nicht sagen. Niemand kann sagen, wieso Donald Trump die Schweiz so schellt. Die Mutmaßung ist, Pharma. Die Mutmaßung ist die Pharmaindustrie. Aber ob das denn dann jetzt so ist, okay, das ist dennoch katastrophal. Ne? Das ist katastrophal. 15% sind schon katastrophal. Jetzt ist die Schweiz natürlich auch deutlich kleiner, insgesamt mit 9 Millionen Einwohnern. Aber dennoch ist das für die Schweiz natürlich auch, ne, die im globalen Handel involviert sind, schlecht. Sehr schlecht. Das ist nicht gut. Wir gucken mal in den Deutschlandfunk. Ich habe noch 2 Artikel, die sind relevant. Wir gucken mal in den Deutschlandfunk. Mehrere EU-Fraktionen werfen Israel Genozid vor. Mehrere Fraktionen des Europäischen Parlaments werfen Israel einen Genozid an den Palästinensern im Gazastreifen vor. Die Vorsitzende der Fraktion von Sozialdemokraten, Grünen und Linken wenden sich an einen gemeinsamen Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Costa und die EU-Beauftragte Kahles, Außenbeauftragte. Darin heißt es, es gebe eindeutige Beweise, dass in Gaza ein Völkermord begangen werde. Die Geschichte werde Schweigen angesichts von Massenleiden und Straflosigkeit nicht verzeihen. Die Fraktionsvorsitzende fordern unter anderem die sofortige Aussetzung des Partnerschaftsabkommens zwischen der EU und Israel. Die israelische Armee veröffentlicht unterdessen einen Evakuierungsaufruf für den südlichen Teil von Gazastadt. Der dortige Einsatz werde ausgeweitet, heißt es. Nach Berichten israelischer Medien soll morgen das Sicherheitskabinett über einen Plan zur Einnahme des gesamten Gazastreifens entscheiden. Demnach befürwortet Regierungschef Netanyahu einen solchen Schritt, während die Armeeführung davor warnt. Generalstabschef Samir habe von einer Falle sowie tödlichen Gefahr für Geiseln und Soldaten gesprochen. Die israelische Armee kontrolliert nach Angaben der UNO bereits 88% des Gazastreifens. Die Nahostwissenschaftler von der Hebräischen Universität Jerusalem, Simon Fuchs, sagte im Deutschlandfunk, der politische Wille dazu sei zwar im Kabinett klar vorhanden, aus militärischer Perspektive werde Israel das aber kaum möglich sein. Die Armee sei zu ausgelaugt. Zudem könne sich das Land die gesamte Übernahme des Gazastreifens finanziell eigentlich nicht leisten. Ja, die Armee ist einfach zu erschöpft von den ganzen Töten von den Zivilisten. Das ermüdet auch. Fuchs fügte hinzu, abgesehen von der Vertreibung der Palästinenser habe die Regierung bisher keine Pläne für Gaza präsentiert. Die überwiegende Mehrheit der israelischen Bevölkerung stehe dem ambivalent gegenüber. Einerseits wollen sie ein Ende des Krieges, andererseits sei sie aber vermutlich auch dafür, sich des Problems der Palästinenser auf diese Weise zu entledigen. Eine Besetzung würde eine Entscheidung aus dem Jahr 2005 rückgängig machen, als sich Israel aus dem Gazastreifen zurückzog. Teile der israelischen Regierungskoalition haben sich für eine Annexion des Gazastreifens wie auch des Westjordanlands ausgesprochen. Bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates warnte der stellvertretende UNO-Generalsekretär Jenka, ein solcher Schritt könne, Zitat, katastrophale Folgen für Millionen Palästinenser haben und das Leben der verbleibenden Geiseln in Gaza weiter gefährden. Jordanien warf unterdessen jüdischen Siedlern im Westjordanland vor, einen Hilfskonvoi für den Gazastreifen angegriffen zu haben. Dadurch habe sich die Ankunft der 30 Lastwagen mit humanitären Gütern verzögert. Israel müsse entschlossen gegen solche Übergriffe vorgehen, sagte ein Regierungssprecher. Israel geht nicht gegen solche Übergriffe vor. Das ist ein Artikel aus dem Deutschlandfunk. Und jetzt kommt der abschließende Artikel dazu aus der Süddeutschen Zeitung. Der Artikel heißt, als müsse man Schmerz erst beweisen. Die Lage im Gazastreifen ist katastrophal und in Deutschland verlieren junge Menschen das Vertrauen in Gerechtigkeit und Demokratie. Sie fühlen sich in ihrem Mitleiden und ihrer Kritik an der israelischen Regierung nicht ernst genommen. Osman Tekin ist alarmiert. Zitat, es ist eine ganze Generation, die uns Sorgen macht, sagt der Sozialarbeiter, der in der Jugendfreizeiteinrichtung Manege auf dem Campus Rüttli in Berlin-Neukölln Jugendliche betreut. Seit 22 Monaten herrscht Krieg im Gazastreifen. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und Israels massiver militärischer Reaktion darauf. Zehntausende Palästinenser wurden in dieser Zeit getötet. Hunderttausende wurden vertrieben. Die humanitäre Lage hat sich dramatisch zugespitzt. Die Bevölkerung steht am Rande einer Hungersnot. Und in Deutschland verlieren immer mehr Jugendliche das Vertrauen in Gerechtigkeit und Demokratie. Um den Sozialarbeiter herum hängen Kinderzeichnungen an den Wänden. Bunte Basteleien, ein Holzbaum, trägt den Schriftzug, Zitat, Recht auf Beteiligung und Gleichheit. Das klingt selbstverständlich, wird von vielen der Kinder und Jugendlichen, die Tekin betreut, aber nicht mehr recht geglaubt. Sie fragen sich, ob diese Werte auch für sie gelten. Denn etwa 80% der Jugendlichen, die regelmäßig in die Manege kommen, haben einen palästinensischen Hintergrund. Auf ihren Handys verfolgen sie täglich die Bilder aus Gaza. Tote, Häuser und Schutt und Asche. Verzweifelte Menschen auf der Suche nach Wasser, Nahrung, Schutz. Wie sehr das die Kinder belastet, sei schwer vorstellbar, sagt Tekin. In der Manege sollen sie darüber sprechen dürfen, frei und ohne Angst. Selbstverständlich sei auch das nicht mehr, denn zu Hause, erzählt er, werde es ihnen oft untersagt, aus Angst. Die Familie könnte ins Visier der Behörden geraten oder sogar abgeschoben werden. Auch in der Schule könnten sich viele Kinder nicht offen äußern. Stattdessen müssten sie sich für die Taten der Hamas rechtfertigen. Die Folge? Wut, Frustration und Entfremdung. Dass gerade junge Musliminnen und Muslime der Politik oft misstrauen, beobachtet nicht nur Tekin. Laut dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor 2024 gaben fast 2/3 von ihnen an, Politikern nicht zu vertrauen. Ein treibender Faktor bei seinen Schützlingen sei Deutschlands Umgang mit dem Konflikt in Gaza. Den Jugendlichen fehle es an Resonanz für ihre Gefühle. Auf politischer Ebene muss das Leid in Gaza, aber auch für die Community hier, klar benannt und anerkannt werden, fordert er. Seit fast 2 Jahren demonstrieren in Deutschland immer wieder Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gegen Israels Kriegsführung. Wiederholt kam es dabei zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei und zu Debatten über deren Legitimität. Kurz nach dem 7. Oktober 2023 wurden nach Angaben der Berliner Polizei fast die Hälfte aller angemeldeten pro-palästinensischen Demonstrationen verboten. An manchen Schulen wurde das Tragen der Kufia, des Palästinensertuchs, mit Unterstützung des Berliner Bildungssenats untersagt. Vor diesem Hintergrund warnte der Menschenrechtskommissar des Europarats, Michael O'Flaherty, jüngst in einem Brief an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vor schwerwiegenden Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland. Er rief die Bundesregierung auf, von jeglichen Maßnahmen abzusehen, die Menschen aufgrund ihrer politischen Meinung, Religion, Nationalität oder ihres Migrationsstatus diskriminierten. Nicht nur der Umgang mit Protesten, auch Aussagen führender Politiker tragen zu Verunsicherung bei. In der migrantischen, aber auch in der israelkritischen Bevölkerung generell. So bezeichnete etwa Bildungsministerin Karin Prien in einem Interview mit der Bild die rund 200.000 Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland, von denen 40.000 allein in Berlin leben, als, Zitat, offensichtlich ordentlich radikalisiert durch ihre Communities. Und nach einer Großdemo in Berlin nannte es Unionsfraktionschef Spahn auf Social Media, Zitat, inakzeptabel, dass Islamisten und ihre Helfershelfer vor dem Bundestag aufmarschiert sind. Zu einer Entfremdung gehören immer 2, erläuterte Spahn seine Aussage später. Man würde Palästinenser nicht pauschalisieren. Zitat, aber es ist jüdisches Leben, das in Deutschland derzeit massiv bedroht ist, nicht zuletzt aus dieser Community. Das Bildungsministerium teilte mit, Prien habe in dem Interview durchaus auch Verständnis für die palästinensische Perspektive bezeigt. Ich habe das Verständnis kurz, ne? Es, Es ist einfach nicht so schlau. Doch davon scheint in der palästinensischen Community wenig anzukommen. Dort herrscht der Eindruck, vor das öffentliche Trauer um Angehörige im Gazastreifen oder offener Protest an einem Genozid in Deutschland grundsätzlich auf Misstrauen stößt. Iman Abu El Kumanzan kennt dieses Gefühl. Sie lebt in der Nähe von Düsseldorf, hat palästinensische Wurzeln und durch den Gazakrieg viele Familienmitglieder verloren. Statt Mitgefühl oder Verständnis zu bekommen, stößt man oft auf Gleichgültigkeit oder Unverständnis. Immer wieder werde sie nach Beweisen gefragt, nach Bildern von Leichen oder genauen Zahlen. Zitat, als müsse man den Schmerz erst beweisen, bevor er anerkannt wird, sagt die 26-Jährige. Laut Claim, einer Initiative gegen Muslimfeindlichkeit aus Berlin, stieg die Anzahl antimuslimischer Vorfälle seit Kriegsbeginn parallel zu antisemitischen Vorfällen stark an. 2024 sei mit mehr als 3000 dokumentierten Übergriffen und Diskriminierungen gegen Muslime ein neuer Höchststand erreicht worden, um 60% höher als im Vorjahr. Diskurse, in denen muslimischen Menschen stigmatisiert und kriminalisiert werden, schaffe ein Klima, in dem Angriffe und Diskriminierung erst möglich werden und können antimuslimische Übergriffe befeuern, heißt es in dem Claim-Bericht über gesellschaftlich mediale und politische Debatten in Deutschland. Häufig würden Musliminnen und Muslime seit dem Terroranschlag der Hamas unter Generalverdacht gestellt. Tatsächlich ist die Pro-Palästina-Bewegung in Deutschland aber alles andere als einheitlich. Es gibt durchaus Stimmen, die offen die Hamas unterstützen und die Auslöschung Israels propagieren. Solche radikal-fundamentalistische Positionen haben das Misstrauen gegen die gesamte, alle pro-palästinensische Bewegung wesentlich befördert. Osman Tekin berichtet, dass die Entwicklung der vergangenen Monate die Stimmung in der Jugendfreizeiteinrichtung Manege spürbar verändert habe. Die Haltung der Bundesregierung im Gaza-Konflikt wirkte auf sehr viele Schützlinge, Zitat, etwas seltsam, schwer nachvollziehbar, teilweise verletzend. Und etliche fühlten sich im Alltag auf der Straße, in der Schule, beim Medienkonsum pauschal verunglimpft, etwa als, Zitat, Israel-Hasser. Das könne bei heranwachsenden antisemitischen Verschwörungserzählungen schüren, sagt Tekin. Als Gegengewicht zeige sie den Jugendlichen in der Manege Videos von israelischen Demonstrierenden, die für eine friedliche Lösung und gegen Gewalt in Gaza protestieren. Solche Perspektiven würden den Kids helfen, den Konflikt differenzierter zu betrachten. Für viele pro-palästinensische Demonstrierende in Deutschland ist der Protest das einzige Mittel, um auf das Aushungern, das Töten und Vertreiben der Menschen im Gaza aufmerksam zu machen. Und viele fordern dabei eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik, noch ohne erkennbare Wirkung. Die Bundesregierung hat ihre Rhetorik gegenüber Israel zwar zuletzt verschärft, aber bislang keine konkreten Konsequenzen gezogen. Dabei trage Deutschland wegen seiner Waffenlieferung an Israel eine politische Mitverantwortung, sagt Iman Abu El-Qassam. Zitat, wie soll unser Schmerz anerkannt werden, wenn die Politik selbst Teil des Problems ist? Doch es gibt auch Versuche, die Gräben zu überbrücken. Einer, der den Dialog in Politik und Zivilgesellschaft aktiv sucht, ist Hakan Demir, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Berlin-Neukölln. Nach dem 7. Oktober 2023 setzte er sich in seinem Wahlkreis für Gespräche zwischen einem Rabbiner und einem Imam aus Neukölln ein. Daraus sei dann mehr geworden, berichtet Demir. Juden und Muslime hätten gemeinsam den Ramadan gefeiert, miteinander diskutiert und einander zugehört. Viele der politischen Debatten und Entscheidungen der vergangenen 2 Jahre hätten die Menschen nicht zusammengeführt, kritisiert er der Sozialdemokrat. Zitat, eher im Gegenteil. Die Bundesregierung ringt momentan mit möglichen Konsequenzen für Israel. Sollte sich die Lage für die Menschen vor Ort nicht schnell und fundamental verbessern, würde die Politik solche Maßnahmen einleiten, dann zeige sie damit eine klare Haltung, sagte mir. Zitat, das würde vielen Menschen einen Teil des Vertrauens zurückgeben. Dieser wichtige Artikel, der kommt nochmal aus der Süddeutschen Zeitung und ich habe ihn zum Abschluss zu diesem Thema nochmal hinzugefügt, weil das immer wichtig ist, auch mal in diese Communities reinzuhören und sich ein Bild davon zu machen und auch unterschiedliche Perspektiven dazu zu lesen. Das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen kann ich nur sagen, dass mir das hier wichtig genug war, um es euch zu präsentieren. Ja? Okay, das war der letzte Artikel, den ich heute für euch habe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und das Zuhören an der Stelle. Ja?